ARD.
IQ, Wissenschaft und Forschung.
Wir wollen es wissen.
Ein Podcast von Bayern 2
in der ARD Audiothek.
Tausende Tote durch ein einziges Medikament in Großbritannien. Da kann man schon erschrecken, wenn man nur so eine Schlagzeile liest. Hallo, ich bin Birgit Magira und wir nehmen uns hier die Zeit, gründlich hinzuschauen. In dem Fall geht es um den Wirkstoff Pregabalin. Bekannt ist Pregabalin hierzulande vor allem unter dem Medikamentennamen Lyrica oder auch Pregabador, Pregatab, auch noch andere. Und es wird häufig verschrieben. Das bekommen zum Beispiel Menschen, die unter Epilepsie leiden. Oder man gibt es auch bei Angststörungen oder bei sogenannten neuropathischen Schmerzen, also Schmerzen wegen einer Störung im Nervensystem. Überall dort hilft der Wirkstoff sehr gut. Gleichzeitig gab es in den letzten Jahren immer wieder Todesfälle im Zusammenhang mit Pregabalin. In England, wie gesagt, sogar mehrere Tausend. Und auch in Deutschland sind schon Menschen gestorben, die Pregabalin eingenommen hatten. Da muss man aber sofort dazu sagen, das waren fast immer Fälle von massivem Medikamentenmissbrauch, auch im Zusammenhang mit Aufputschdrogen und teils auch krasse Überdosierung. Wichtig also, Entwarnung für alle, die es korrekt verschrieben bekommen. Jenny von Sperber erklärt es ausführlich.
Pregabalin wird in Deutschland unter dem Handelsnamen Lyrica verkauft. Es gehört bei uns zu den 50 am häufigsten verordneten Arzneistoffen. Wer es einnimmt und von den plötzlich angestiegenen Todeszahlen in England hört, der wird vermutlich erstmal erschrecken. In der britischen The Times heißt es, dass in den vergangenen 5 Jahren 3.400 Menschen in England in Verbindung mit dem Medikament Pregabalin gestorben sind. Thomas Tölle ist Neurologe und Psychologe am Klinikum rechts der Isar in München und er gibt Entwarnung. Pregabalin sei nach wie vor bei verschiedenen Krankheitsbildern das richtige Medikament. An erster Stelle nennt er die Epilepsie. Aber auch bei chronischen Schmerzen, die durch Störungen im Nervensystem entstehen, oder bei Angststörungen kann es helfen.
Das ist ein sehr wirksames Medikament, das dadurch wirkt, dass es die Übererregbarkeit von Nervenzellen reduzieren kann, indem es an einem ganz bestimmten Kanal, der auf diesen Nervenzellen sitzt, modulatorisch einwirkt und dadurch die Entladungstätigkeit, also die elektrische Aktivität, reduzieren kann. Und das führt dann in Summe dazu, dass alle diese Erkrankungen, wo Übererregbarkeiten eine große Rolle spielen, dadurch positiv beeinflusst werden können.
Pregabalin sei von den Patienten seit seiner Markteinführung 2004 gut angenommen worden, sagt Thomas Tölle. Es sei ein Medikament,
das zentral an dieser Erregbarkeitssteuerung teilnimmt, diese nach unten regulieren kann. Und wenn man dem einen Namen geben könnte, könnte man sagen, zurück zur Ruhe.
Der Bedarf ist offenbar groß. 5,5 Millionen Packungen wurden im Jahr 2021 in Deutschland verkauft. Das liegt auch daran, dass diese Krankheiten eben weit verbreitet sind und die Nebenwirkungen sich im Rahmen halten.
Da wird etwas Schwindel beschrieben, etwas Schlafbedürfnis erhöht, eine gewisse Benommenheit. Aber bei etwa 80-90% verschwinden diese Nebenwirkungen innerhalb von 14 Tagen.
Auch eine gewisse Euphorie sei als Nebenwirkung bekannt, weshalb Ärzte bei suchtgefährdeten Patienten vorsichtig seien. Bei manchen Menschen kann es offenbar auch zu suizidalen Gedanken kommen. Und in sehr seltenen Fällen kann tatsächlich das Risiko für einen Suizid steigen. Das muss ein Arzt den Patienten erklären, sie gut vorbereiten und begleiten. Wie kommt es aber, dass auf einmal so viele Menschen, die das Medikament genommen haben, gestorben sind? Auch in Bayern gab es diese Fälle. Der Psychiater und Psychotherapeut Oliver Pogarell vom Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität sagt, die betroffenen Patienten hätten Pregabalin auf eigene Faust eingenommen.
Menschen, die Pregabalin missbräuchlich einnehmen, kommen oftmals zu einer sehr raschen Dosissteigerung. Und bei sehr hohen Dosen, da kann Pregabalin dann zunehmend gefährlich werden. Die Patienten können zunehmend sediert werden, müde werden. Das kann gehen bis zu einem Koma, wo die Patienten tief bewusstlos sind. Und zusätzlich ist mittlerweile gut bekannt, dass es zu einer Beeinträchtigung der Atemfunktion kommen kann, bis hin zu einer Atemlähmung. Und das kann dann auch mit einer Todesfolge einhergehen.
Die Gefahren bei einer Überdosierung kennt auch Thomas Tölle. Das passiere aber nicht bei Menschen, die Pregabalin verschrieben bekommen und ordnungsgemäß einnehmen. Das Medikament sei mittlerweile aber auch als Straßendroge auf dem Schwarzmarkt zu kriegen.
Da werden dann nicht nur die Maximaldosierungen, die da vorgegeben sind, von 600 Milligramm, sondern da werden von den betreffenden Personen 7.000 oder 15.000 Milligramm eingenommen, also das 10-20-fache der vorgesehenen maximalen Dosierung. Und da hat es natürlich dann beträchtliche Gefahren.
Im Drogenmilieu und auch in Strafeinrichtungen werde mit Pregabalin gedealt, erklärt Tölle. Wenn man es dann noch mit anderen Substanzen kombiniere, wäre damit eine Art Spiel mit Gas und Bremse möglich, so der Neurologe.
Also mit dem, was immer, Kokain oder Heroin, auch mit substituierten Opiaten wie dem Methadon, wird schwer aufs Gas getreten. Und dann kommen die Patienten im normalen Alltag versuchsweise mit dem Pregabalin wieder runter auf normale Temperatur und Geschwindigkeit. Und wenn sie das natürlich in einem exzessiven Maße tun, ist nachvollziehbar, dass das die Maschine auf Dauer überfordert. Und zwar nicht nur die Denkmaschine, sondern auch die, die sie am Leben erhält.
Und so führt dann eine viel zu hohe Dosierung und das Mischen verschiedener Substanzen im schlimmsten Fall zum Tod. Auch in England fanden Forscher, dass von 3051 untersuchten Verstorbenen 92% zusätzlich Opioide eingenommen hatten. Das Fazit der Forscher: vor allem die Wechselwirkungen mit anderen Mitteln haben zu den fatalen Folgen geführt. So schlimm wie in England sei das Problem bei uns zwar nicht, sagt Oliver Pugarell, aber auch er habe auf der Station für suchtkranke Patienten immer wieder mit dem Mittel zu tun.
Bei uns auf der Station spielt das Thema Pregabalin durchaus eine Rolle. Nach wie vor sind sicherlich 20-30% der Patientinnen und Patienten mit einer Opioidabhängigkeit, die zu uns kommen zur Therapie, sicherlich auch belastet durch dieses Medikament und haben ein Problem mit einer missbräuchlichen Einnahme von Pregabalin.
Dass Pregabalin abhängig machen kann und missbräuchlich verwendet werden kann, davor hat die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft schon mehrfach gewarnt. 2022 hat sich auch der Sachverständigenausschuss für Betäubungsmittel des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte nochmal mit der Gefahr für Suchtkranke befasst. Das Ergebnis: Ärztinnen und Ärzte sollen noch stärker sensibilisiert werden und entsprechende Hinweise im Beipackzettel sollen hinzugefügt werden. Wer die Tabletten aber vom Arzt verordnet bekommt und wie mit dem Arzt besprochen einnimmt, der braucht sich keine Sorgen zu machen. Dann kann Pregabalin eine wirksame und auch sichere Hilfe sein.
Jenny von Sperber war das mit Erklärungen zu dem Medikament Pregabalin und wie gefährlich es werden kann, wenn man es ohne ärztliche Verschreibung einnimmt, krass überdosiert und zusätzlich noch aufputschende Drogen nimmt. Nur um es nochmal deutlich zu machen. Jan Remy ist da. Er ist Neurologe und Leiter des Epilepsiezentrums an der Uniklinik der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Herr Remy, das war jetzt hier ein extremes Beispiel, aber dieses Thema Wechselwirkungen, wenn man also verschiedene Wirkstoffe einnimmt, mehrere Medikamente, das gibt's ja immer wieder. Das ist recht häufig, oder?
Wechselwirkungen bei Medikamenten sind was ganz, ganz Häufiges. Die sind alltäglich und vor allem sind sie für uns ja wichtig, weil viele Menschen nicht ein Medikament kriegen, sondern mehrere Medikamente und wir das dann bedenken müssen. Und vielleicht sogar nicht nur von Medikament mit anderen Medikamenten, sondern auch zum Beispiel von Medikamenten mit bestimmten Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Grapefruitsaft. Das hört man manchmal in der Apotheke. Vorsicht, zu diesem Medikament dürfen Sie keinen Grapefruitsaft trinken,
was
weil das
ihr?
Den Abbau von Medikamenten hemmt. Das heißt, da in der Verstoffwechselung von Medikamenten können wir vor allem Wechselwirkungen haben und die gilt es im Alltag zu beachten.
Und welche Krankheiten sind da vor allem betroffen? Wo müssen Ärzte besonders aufpassen beim Verschreiben?
Ich würde mich jetzt nicht auf einzelne Krankheiten festlegen, bei denen das typischerweise sind Wechselwirkungen, sondern das kann im Grunde bei jedem Medikament mit anderen Medikamenten auftreten, dass Wechselwirkungen auftreten.
Was sind so die Klassiker, die man quasi schon im Studium lernt? Achtung, Achtung, da geht die Alarmlampe los, weil die machen ganz viel mit anderen Sachen.
Wenn ich so die ganz typischen Wechselwirkungen beschreiben soll, dann müssen wir auch die zwei großen Gruppen der Wechselwirkungen voneinander unterscheiden. Einmal gibt es die Wechselwirkungen auf dem Boden der Verstoffwechslung eines Medikaments und dann die Wechselwirkungen bei der Wirkung eines Medikaments.
Was heißt das? Was ist der Unterschied?
Bei der Verstoffwechslung ist es zum Beispiel, wenn ein Medikament in der Leber abgebaut wird und ein anderes Medikament auch in der Leber abgebaut wird, dann kann es sein, dass Medikament 1 den Abbau von Medikament 2 erhöht oder erniedrigt. Das heißt, von Medikament 2 sind dann mehr oder weniger als erwünscht im Körper oder an der Niere oder an Bluteiweißen. An all diesen Stellen können Wechselwirkungen auftreten. Die sind relativ häufig, aber auch relativ gut bekannt, weil man sie sehr einfach testen kann. Und mittlerweile ist es so, für diese Verstoffwechselwirkungen, da gibt es Computerprogramme. Wenn in der Apotheke ein Medikament abgegeben wird, dann leuchtet dann direkt auf, Vorsicht, ist kontrolliert, ob der Patient Medikament B, C oder D hat.
Also da kriegt der Apotheker direkt einen Hinweis, bitte nochmal nachfragen.
Und typischerweise ist ja so, dass die Patienten bei der Apotheke ja nicht nur dieses eine Medikament holen, sondern die sind dort bekannt, die haben ihre Stammapotheke, da ist vielleicht die ganze Arzneimittelliste hinterlegt. Und davor wird gewarnt. Auch die Verschreibungssoftware von Ärzten, auch die beinhaltet das.
Meine 85-jährige Nachbarin, die hat jetzt so eine ganze Batterie mit ihren Tabletten und jeden Tag eine ganze Handvoll, die sie da nehmen muss. Und ich weiß, die hat ein paar davon im Krankenhaus verschrieben bekommen, ein paar vom Hausarzt, ein paar von der Kardiologin. So, und jetzt schwierig?
Das kann schwierig sein, wenn man so von außen betrachtet, diese Situation, dass verschiedene Ärzte, Ärztinnen das Medikament begonnen haben. Aber wenn das zusammengeführt wird, eben wie Sie gerade sagen, beim Hausarzt, der das alles in den Bundesmedikationsplan einträgt, an diesem Punkt passiert sehr häufig der Interaktionscheck,
also
die Überprüfung der Wechselwirkung. Das ist das eine, wenn man es wirklich alles betrachtet. Aber es gibt auch so eben so ein paar typische Medikamente, von denen man es weiß. Das war ja Ihre erste Frage. Also zum Beispiel Medikamente gegen Epilepsie. Da gibt es Phenytoin und Carbamazepin. Zwei Medikamente, die gar nicht mehr so häufig verwendet werden. Die beschleunigen den Abbau von manchen anderen Medikamenten. Ganz typischerweise ist es so, dass Pilzmedikamente, vor allem so Medikamente, die eine schwere Infektion des ganzen Körpers behandeln, die hemmen den Abbau von manchen Medikamenten. Und da muss man aufpassen. Diese typischen Wechselwirkungen, die, glaube ich, sind den meisten Ärzten bekannt, wenn sie eben nicht diesen Interaktionscheck, den Wechselwirkungsüberprüfung schon in ihrem Programm in der Praxis eingebaut haben.
Sie haben vorhin von zwei verschiedenen Wechselwirkungen gesprochen.
Die zweite Art der Wechselwirkung nennen wir die pharmakodynamische Wechselwirkung. Die erste war die pharmakokinetisch. Pharmakodynamik heißt, dass am Wirkort oder in der Wirkweise es Wechselwirkungen gibt.
Haben Sie ein Beispiel?
Ja, das Beispiel wäre die Wechselwirkung von Pregabalin und schweren Schmerzmedikamenten. Beide Medikamente können sedierend, also dämpfend wirken. Und beide Medikamente können auch auf die Atmung dämpfend wirken.
Das heißt, da wird es gefährlich.
Das eine Medikament kann vielleicht noch nicht ausreichend gefährlich sein, aber wenn beide zusammenkommen und vor allem eben bei missbräuchlicher Verwendung, dann addiert sich diese schlechte Nebenwirkung noch mal mehr und kann dann zum Beispiel gefährlich oder sogar tödlich sein.
Jetzt ist es so, bevor ein Medikament auf den Markt kommt, wird natürlich in Studien aufwendig geprüft, Wirkweise, Sicherheit, auch unerwünschte Nebenwirkungen. Wie ist es mit möglichen Wechselwirkungen? Werden die vor Zulassung auch schon überprüft und getestet?
Wechselwirkungen von Medikamenten werden in Studien auch schon geprüft in diesen beiden Bereichen, nämlich vor allem in der Verstoffwechselung. Da wissen wir sehr gut, ob es da ein Problem gibt. Das gehört mittlerweile dazu, dass man zum Beispiel die Leberverstoffwechselung sich anschaut. Auch die Wechselwirkungen auf dieser Wirkweisenebene wird überprüft, wenn man einen Hinweis hat, dass da ein Problem bestehen könnte, zum Beispiel wenn Medikamente müder machen, wenn sie sedieren, also dämpfen. Das wird in Studien überprüft. Selteneren Wechselwirkungen, die können von Studien manchmal nicht gut genug erfasst werden.
Und wenn jetzt in der Anwendung das Medikament ist schon da, wird verschrieben, wirkt gut und da könnten ja jetzt nach und nach im Laufe der Jahre vielleicht sogar erst die ein oder andere Wechselwirkung auftauchen. Sprich, da haben jetzt wahrscheinlich sowohl Patienten als auch Ärztinnen als auch Behörden dann noch so eine Art Überwachungs- und Meldejob, oder? Wer macht da was?
Genau, die Ärzte haben die Aufgabe, wenn Patienten Nebenwirkungen berichten, Patienten berichten ja Nebenwirkungen, nicht Wechselwirkungen, dass wir uns Gedanken machen, könnte das eine Wechselwirkung sein bei dem Patienten, der mehrere Medikamente kriegt, dann können wir Ärzte das melden. Das wäre die eine Möglichkeit, die die Ärzte haben, an eben Firmen oder Behörden.
Das setzt aber voraus, dass Patienten, Patientinnen auch wirklich offen über diese Wirkungen sprechen, die sie nicht haben wollen. Das passiert nicht immer, oder?
Die Frage, ob Patienten das berichten, ja, nein, ist ein zweischneidiges Schwert. Ich glaube, dass viele Patienten tatsächlich Nebenwirkungen berichten wollen. Da brauchen sie aber, da sind wieder wir Ärzte gefragt, das richtige Gesprächsforum, damit sie berichten können, dass wir nicht gehetzt sind, dass wir ernsthaft danach fragen. Und die Herausforderung ist es, dass Patienten das ja subjektiv berichten. Wir das aber einordnen müssen in der Frage, wo kommt diese Nebenwirkung, die vielleicht eine Wechselwirkung ist, denn her? Schwindel kann vieles bedeuten. Und da müssen wir einordnen, von welchem Teil des Körpers, von welchem Teil des Gehirns kommt es her.
Eine schöne Sache ist immer, sich umzuschauen und festzustellen, andere Länder, andere Systeme machen es vielleicht noch ein bisschen besser. Wo könnten wir uns da was abschauen?
Also wie immer können wir, was solche Sachen angeht, auf die nordischen Länder schauen, die sehr viel bessere Registerdaten haben. Da sind alle Gesundheitsdaten sehr gut schon in Vorratshaltung. Da können wir reinschauen. Das ist ein Wechselspiel zwischen Datenschutz und so, wenn Sie wollen, Patientenschutz. Da sind wir in Deutschland eher auf der Datenschutzseite. Hat viele Gründe. Das ist eine im Grunde gesundheitspolitische Diskussion. Es würde mich freuen, wenn wir mehr Registerdaten zur Verfügung hätten. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg dahin. Dann könnten wir sowas vielleicht auf einen Knopfdruck ein paar Sachen analysieren und dann noch konkreter nachfragen, wie war es denn mit diesem Medikament, mit jedem Medikament, welche Nebenwirkungen oder welche Folgediagnosen sind aufgetreten.
Wechselwirkungen bei Medikamenten, wie kann man sie vermeiden oder zumindest minimieren? Der Neurologe Jan Remy von der LMU-Uniklinik in München hat dazu hilfreiche Antworten gegeben. Danke für Ihre Zeit.
Danke, dass ich hier sein durfte, das ist ein wichtiges Thema.
Und danke auch für eure Zeit, sagt Birgit Magira. In den Shownotes findet ihr übrigens noch einen Link zu einer interessanten Sendung von Dreisat. Da geht's um Krankheit und Profit. Der Titel: Heilung um jeden Preis. Was dürfen Medikamente kosten? Bis zum nächsten Mal.